Titus Koder sagt herzlich willkommen zum HVB Marktbriefing. Tja, so allmählich wandert das Bier in den Kühlschrank und die ersten Tippgemeinschaften formieren sich, denn schon in wenigen Wochen eröffnet die deutsche Nationalmannschaft die Fußball-Europameisterschaft 2024 mit dem Spiel gegen das Team aus Schottland. Nun ist das Marktbriefing natürlich kein Sportpodcast, sondern befasst sich mit Wirtschaft und Finanzanlagen. Gleichwohl gehen wir heute auch der Frage nach, wie weit sich die derzeit schlechte Stimmung bei Firmen und Verbrauchern in Deutschland durch das anstehende große Ereignis EM aufhellen lässt. Es zeigt sich, dass zum Beispiel große Sportevents wie etwa der amerikanische Super Bowl, das Finale der nordamerikanischen Football-Profiliga durchaus messbare ökonomische Impulse haben. Ob so etwas auch von der EM zu erwarten ist, das sagt uns Andreas Rees als Chefökonom Deutschland der HVB. Ich grüße dich.
Hallo Titus, ich grüße dich.
Traumkombination auf dem Rasen ist gleich dynamische Performance an der Börse. Gilt das denn wirklich so? Philipp Gestakis, der die Anlagestrategie der HVB federführend verantwortet, gibt uns hier eine Antwort. Hallo Philipp.
Hallo Titus, hallo Andreas, ich grüße euch.
Schon mal der Hinweis vorweg, unser nächster Podcast erscheint planmäßig am 17. Juni. 3 Tage vorher ist bereits EM-Turnierstart. Andreas, wie geht denn die deutsche Wirtschaft in diese Phase? Die Stimmung ist ja eher schlecht, Firmen und Verbraucher sind vorsichtig. Bevor wir besprechen, ob mit dem Fußball auch wieder der Euro schneller in die Kassen rollen könnte, wie sieht es denn derzeit fundamental aus? Du warst ja zuletzt relativ weniger pessimistisch als andere Experten, was das Wachstum angeht.
Ja, also ich denke, das Schlimmste, das liegt hinter uns. Die deutsche Wirtschaft ist ja wieder leicht im ersten Quartal gewachsen. Aber ganz klar, wenn man jetzt in den Rückspiegel schaut, aus deutscher Perspektive ist das natürlich wenig erbaulich. Wenn man jetzt noch einmal die beiden Krisen Revue passieren lässt, also die Pandemie und der Russland-Ukraine-Krieg, seitdem, da ist die deutsche Wirtschaft wirklich schon abgehängt worden. Die reale Wirtschaftsleistung lag im ersten Quartal 2024 wirklich nur leicht über dem Niveau Ende 2019. Und wenn man das mal vergleicht mit anderen Ländern in den letzten Jahren, die sind deutlich stärker gewachsen als Deutschland. Auch Länder, interessanterweise, die man so vielleicht gar nicht auf dem Radar hat. Zum Beispiel in Griechenland und in Portugal ist das reale BIP um mehr als 6% seit Ende 2019 angestiegen, also kumuliert. In Italien liegt das Plus bei 4,5%. Naja, und die US-Wirtschaft, die hat uns wirklich abgehängt. Da ist die reale Wirtschaftsleistung sogar um fast 9% gestiegen.
Die Vergleichsländer, die du gerade genannt hast, die haben ja alle schon mal reüssiert, auch im Fußball. Das könnte dann doch auch noch Hoffnung machen auf ein konjunkturelles deutsches Sommermärchen. Erstmal noch unabhängig von der bevorstehenden EM gefragt, könnte es nicht doch noch besser werden mit der Konjunktur in Deutschland?
Ja, wir denken, dass diese moderate Besserung, die wir jetzt in Deutschland im ersten Quartal gesehen haben, das sollte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Und der Grund, warum wir das denken, das hat etwas mit den Frühindikatoren zu tun. Denn zum Beispiel die Geschäftserwartung der Unternehmen, die jeden Monat vom IFO-Institut erhoben werden, die haben sich zuletzt ganz ordentlich verbessert und interessanterweise auch über Sektoren hinweg. Diese Geschäftserwartungen, die sind wirklich der beste Frühindikator, den wir für die deutsche Konjunktur haben. Einschränken muss ich sagen, das Niveau ist natürlich immer noch niedrig. Also der ganz große, starke Aufschwung, der zeichnet sich nicht ab.
Du hast ja gerade darauf hingewiesen, wie stark Deutschland hinterherhinkt, wenn man mal andere Länder im Vergleich anschaut. Was fehlt denn noch, damit wir einen wirklich druckvollen und breit angelegten Wirtschaftsaufschwung in Deutschland sehen werden?
Naja, also es fehlt schon noch einiges. Zum Beispiel diese Mauerkonjunktur, die wir in China haben, das macht gerade der deutschen Industrie, die stark exportabhängig ist, schon wirklich stark zu schaffen. Dann haben wir zwar glücklicherweise eine relativ robuste US-Wirtschaft, aber so eine richtig starke Beschleunigung ist auch da nicht absehbar. Also dass da wirklich deutlich mehr Momentum noch kommen wird. Also da fehlen wirklich die kräftigen Impulse für die deutsche Industrie und den Export insgesamt. Dann haben wir immer noch eine relativ schwache Bauindustrie. Zwar konnte die Bauindustrie in Deutschland im ersten Quartal etwas zulegen, aber das war ein Sondereffekt durch die milde Witterung. Und wenn man sich die Baugenehmigungen anschaut, da zeigt der Trend immer noch deutlich nach unten. Also da kommt noch etwas an Schwäche nach. Vielleicht wird es dann ab Herbst so sein, dass dann der Abwärtsdruck nachlassen wird, weil eben, was ich gerade schon angesprochen habe, die Geschäftserwartungen auch im Bausektor, die haben zuletzt wieder etwas zugelegt. Und dann haben wir natürlich auch noch eine Schwäche bei den Konsumausgaben in Deutschland. Die Inflation hat sich zwar verlangsamt, aber die Stimmung der Verbraucher ist nach wie vor ziemlich verhalten.
Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, kann so eine EM direkt helfen, um ein wirtschaftliches Sommermärchen herbeizuführen? Die Handelskammer der USA hat beispielsweise ausgerechnet, dass allein das Super Bowl-Finale gut 17 Milliarden Dollar an zusätzlichen Konsumausgaben freisetzen kann. Angesichts der gesamten US-Konsumausgaben ist das natürlich überschaubar. Aber ist das nicht bei einem mehrwöchigen Turnier wie der EM vielleicht doch anders? Wie stark ist da der Effekt, mit dem du rechnest?
Ja, es gibt schon Wirkungskanäle, wie die Fußball-EM konjunkturell in die Offensive gehen könnte. Also ich denke da zum Beispiel an die privaten Konsumausgaben. Mhm. Vielleicht kaufen sich Fußballfans einen neuen Fernseher oder es gibt viel Public Viewing und dadurch mehr Umsätze für die Restaurants oder mehr Verkäufe von Fanartikeln. Auch der Tourismussektor in Deutschland könnte profitieren und es könnte eine bessere Auslastung hier geben, wenn viele ausländische Fußballfans kommen. Mhm. Also da gibt es schon wirklich einige Kanäle. Aber ich muss einschränkend dazu sagen, wenn man sich jetzt die volkswirtschaftliche Theorie in dem Bereich anschaut, die ist da schon ziemlich trocken, fast schon ein bisschen humorlos unterwegs. Denn man könnte ja zum Beispiel argumentieren, dass die heimischen Fußballfans insgesamt nicht mehr Geld ausgeben. Denn wenn sie wirklich ins Restaurant gehen wegen Public Viewing, dann sparen sie das vielleicht ein und verzichten dann auf den nächsten Kinobesuch und auf ein Abendessen im Restaurant. Denn die Idee einer solchen Argumentation ist, dass sich eben die Fundamentaldaten durch eine Fußball-EM im Wesentlichen nicht ändern. Und deshalb gibt es auch keinen starken und nachhaltigen Impuls.
Das war jetzt der Überblick über die direkten Kanäle, die auf die Konjunktur direkt wirken. Wie ist es denn mit etwas weicheren, den psychologischen Faktoren? Kann die Stimmung in den Köpfen der Menschen nicht doch etwas gedreht werden, damit vielleicht die Konsumenten auch über das Turnier hinaus wieder mit mehr wirtschaftlichem Optimismus nach vorne schauen?
Ja, genau. Wirtschaft hat ja viel auch mit Stimmung zu tun. Mhm. Also da glaube ich, da könnte schon ein gewisser Schub eintreten. Also zum einen könnte zumindest die erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-EM das wirtschaftliche Image von Deutschland etwas aufpolieren. Wir hatten ja in den letzten Wochen auch im Ausland gerade, da ist ja viel über den vermeintlich kranken Mann Europas, die deutsche Wirtschaft, geredet worden. Mhm. Und ich glaube, eine gut funktionierende Europameisterschaft, die könnte dann vielleicht schon dieses Image, dieses Negativ-Image ein bisschen zurechtrücken. Und zum anderen könnte sich auch die Stimmung der deutschen Konsumenten etwas verbessern. Also ich glaube, der Zeitpunkt wäre günstig. Denn was ich vorhin schon angesprochen habe, die Konsumentenstimmung ist im Moment immer noch nicht gut, trotz einer Verlangsamung der Inflation. Wir haben ja so ein bisschen eine Stabilisierung auf einem niedrigen Niveau. Und jetzt fehlt eben noch ein auslösendes Element, damit es wieder richtig kräftig nach oben geht. Und das könnte schon die Fußball-EM sein. Also ich glaube, die Chancen steigen natürlich, je erfolgreicher die deutsche Mannschaft ist und je länger sie im Turnier bleibt. Und dann müssen sie noch einen schönen Fußball spielen und dann würde der Funke der Begeisterung überspringen. Also dann wäre, glaube ich, schon eine ganz gute Chance da.
Was denkst du denn ganz persönlich, wer Europameister wird? Wir warten jetzt gespannt auf deinen Tipp. Auf dem Rasen meine ich jetzt und nicht in der OECD-Tabelle.
Ja, das habe ich jetzt schon befürchtet, dass die Frage kommt. Also jetzt bin ich erstmal ein bisschen mutig und wage die Prognose, dass Griechenland nicht Europameister wird, Philipp.
Ja, klar, die Griechen sind ausgeschieden. Leider. Allerdings haben sie zumindest bei der Europameisterschaft Georgien den Weg nach Europa geebnet.
Mhm. Oh, das hast du jetzt schön gesagt. Politisch korrekt natürlich. Ja, Titus, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also ich hoffe natürlich schon auf Deutschland und ich drücke auch den Österreichern die Daumen. Die haben einen tollen Fußball gespielt und meine Frau, die kommt aus Tirol, also Österreich und Deutschland.
Mhm. Philipp, Georgien ist übrigens das erste Mal überhaupt bei einer EM dabei diesmal. Was ist denn dein Geheimtipp, dein Favorit für den EM-Sieg?
Also emotional ist es, wie gesagt, jetzt ja für mich ein bisschen einfacher, weil ich nur noch eine Mannschaft emotional unterstütze, nämlich die Deutsche. Mhm. Aber bei den Favoriten, da bin ich schon bei den Buchmachern, nämlich bei England. Übrigens, viele Beobachter sagen ja, England hat es mal verdient, nach Jahrzehnten wieder einen Titel zu gewinnen. Das sehe ich anders. England ist Fußball-Europameister, nämlich bei den Frauen. Die Lionesses haben ja das letzte Jahr den EM-Titel geholt. Ich glaube, diesmal machen es die Lions auch.
Also keineswegs 1966, als England zuletzt mal den Pokal geholt hat. Wie ist das denn ganz allgemein gesprochen zwischen sportlichen Großveranstaltungen und den Anlegern und Investoren? Reagieren die Märkte da jeweils rational, weil auf einmal mehr gegessen, getrunken, gekauft, gereist und gewettet wird? Wie ist das?
Also einen für Anleger tatsächlich verwertbaren Zusammenhang sehe ich nicht. Das funktioniert nicht besonders gut. Es gibt wenig direkte Impulse, auch nicht bei Anlagen, die vermeintlich eng damit verknüpft sind, zum Beispiel gelistete Fußballvereine oder Unternehmen, die eben im Bereich Trikotverkäufe profitieren könnten. Man sieht möglicherweise Umsatzzusammenhänge, übrigens interessanterweise nicht nur bei den Trikotverkäufen, sondern auch bei der Bierproduktion. Mhm. Aber das sind dann Dinge, die sind meistens schon entsprechend berücksichtigt. Es ist ja auch nicht so, dass es sinnvoll ist, kurz vor Weihnachten die Aktie eines Spielkonsolenherstellers zu kaufen, weil das Unternehmen an Weihnachten mehr Spielkonsolen verkauft. Das ist typischerweise schon eingepreist.
Weil du die Vereine gerade angesprochen hast, warum sind denn die kein Investment? Einige sind ja tatsächlich börsennotiert. Was ist da der genaue Grund, dass die eigentlich gar nicht so attraktiv sind?
Ja, ich nehme mal ein Beispiel raus und um hier jetzt keine großen Emotionen zu schüren, nehme ich mir den aus meiner Sicht größten gelisteten Fußballverein, nämlich Manchester United, raus. Die haben den letzten Umsatz, den ich gefunden habe, einen Umsatz von 650 Millionen britischen Pfund. Die Zahlen kann man auf der Webseite des Vereins nachlesen. Mhm. Und jetzt nehmen wir das mal ein bisschen auseinander. Die haben sogenannte Commercial Revenues von knapp der Hälfte des Umsatzes. Commercial Revenues sind jetzt Sponsorengelder, aber auch Lizenzverkäufe eben bei Trikots und anderen Merchandising-Produkten. Dann knapp ein Drittel des Umsatzes sind Übertragungsrechte und der Rest sind sogenannte Matchday Revenues, also Ticketverkäufe. Übrigens bei Manchester United nicht nur die für die Spiele, sondern im Old Trafford Stadion gibt es auch Festival und Live-Events und die fallen dann eben da auch mit in diese sogenannten Matchday Revenues hinein. Also das sind jetzt die Umsätze und die Kosten, die übersteigen zumindest in der letzten Berichtsperiode die Umsätze. Das heißt, das Unternehmen Manchester United hat einen Verlust gemacht und bei den Kosten sind auch etwa die Hälfte Gehaltskosten sozusagen, also Ausgaben für die Spieler und für die Angestellten. Und dann gibt es weitere Ausgaben, die zum Beispiel mit Ausgaben für die sogenannten Matchday-Events zusammenhängen, also Catering, aber eben auch Aufwände für die Sicherheit, für die Ordner, Kosten für die Polizei und natürlich dann auch, um das Stadion hinterher wieder zu reinigen. Und dann hat man eben auch andere Kosten, wie zum Beispiel Abschreibungen auf materielle Vermögensgegenstände und natürlich auch Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände. An der Stelle ist übrigens interessant, dass die Spieler als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert werden. Und wenn es jetzt zum Beispiel zu einem Spielerausfall kommt, weil er verletzt ist etc., dann wird hier ein sogenannter Impairment Charge genommen, eine Wertminderungsaufwendung, die dann den Wert des Spielers reduziert. Wie gesagt, für Manchester United übersteigen die Ausgaben die Einkommen, Verlust und selbst in Jahren, in denen das Unternehmen Manchester United einen Überschuss erwirtschaftet hat, soweit ich das sehe, zuletzt 2019, knapp 20 Millionen britische Pfund Überschuss, ist das eine ziemlich niedrige Umsatzrendite von 3% gewesen und auch die Eigenkapitalrendite war bei 4,5%, also aus finanziellen Gründen eher nicht wirklich interessant, zumindest nicht basierend auf den Zahlen, die ich hier gefunden habe.
Also Tipp, die Bilanzen von Fußballvereinen zuerst mal genau studieren, bevor man dort investiert. Wie sah das denn historisch betrachtet tatsächlich aus mit dem DAX in den Jahren, in denen Deutschland sich im Fußball sehr gut geschlagen hat? Was lässt sich da ablesen?
Naja, wenn ich mir da jetzt mal 2006 und 2014 raussuche und mir den DAX anschaue, dann sehen wir, dass 2006 der DAX etwa 20% gestiegen ist. Aber das lässt sich vermutlich nicht nur aufgrund des Sommermärchens erklären. Mhm. Aber ein bisschen was spielt vermutlich von der Psychologie her schon eine Rolle. 2014 ist Deutschland Fußball-Weltmeister geworden. Da ist der DAX mehr oder weniger seitwärts gegangen. Interessanterweise hat er kurz nachdem Deutschland die Weltmeisterschaft gewonnen hat, signifikant verloren. Also das hat da auch nicht entsprechend geholfen.
Also doch einiges schon eingepreist gewesen. Das, was an der Börse ja klassisch die Fantasie aufkommen lässt, die langfristigen Wachstumsperspektiven, Innovationen, bestimmte neue Technologien zum Beispiel, das können Sportturniere eben nur bedingt liefern. Das nehme ich jetzt als Fazit nochmal mit. Dennoch auch dich gefragt, allein das psychologische Hochgefühl vieler, vielleicht Europameister zu werden, kann das nicht doch in den Köpfen etwas ändern, der Anleger, aber auch der Konsumenten?
Ja, das glaube ich schon, dass das was ändern kann. Da bin ich ganz bei dem, was der Andreas auch gesagt hat. Insbesondere für Deutschland kann ich mir das gut vorstellen. Denn in Deutschland muss man sagen, dass ja die tatsächliche wirtschaftliche Situation besser ist, als die Stimmung im Land zu sein scheint. Das heißt, wir haben zu großen Teilen auch ein Stimmungsproblem, ein psychologisches Problem. Mhm. Und an der Stelle könnte natürlich so ein euphorisches Ereignis dazu führen, dass die Leute ein bisschen zuversichtlicher, positiver gestimmt sind, dann auch etwas mehr konsumieren. Und das kann natürlich dann auch eben eine positive Spirale in Gang setzen. Also diesen positiven Effekt, den kann so ein Turniersieg durchaus haben.
Jetzt verlassen wir noch abschließend die Stadien. Was ist denn der Ausblick zurzeit für die Aktienmärkte generell? Welche Entwicklung seht ihr da für den Rest des Jahres?
Also ich sehe zwei wesentliche Faktoren. Das eine ist die Zinspolitik der Zentralbanken, komme ich gleich dazu. Mhm. Das andere ist die Ertragslage der Unternehmen insgesamt. Und da sieht man, dass sich die Stimmung an den Märkten auch für die europäischen Aktien deutlich aufhält. Die Erwartungen bezüglich Gewinnwachstum sind zwar für das aktuelle Jahr noch eher verhalten, da kann man vielleicht von einer schwarzen Null sprechen beim Gewinnwachstum, aber für die Jahre 2025, 2026 wird für die europäischen Unternehmen mit Wachstumsraten von, sagen wir mal, im Durchschnitt 8% pro Jahr gerechnet. Für die deutschen Unternehmen wird für 25, 26 mit Gewinnwachstumsraten im zweistelligen Bereich gerechnet und zwar in derselben Größenordnung, wie das auch für das Gewinnwachstum amerikanischer Unternehmen der Fall ist. Mhm. Also das heißt, die Stimmung bezüglich der fundamentalen Situation, die ist eigentlich für europäische, aber insbesondere auch für deutsche Unternehmen gar nicht so schlecht, auf dem gleichen Niveau, wie das auch für amerikanische Unternehmen ist. Kommen wir zur Zentralbank. Da wird erwartet, dass die EZB im Juni die Zinsen senkt. Und das wäre natürlich auch ein Schritt, der die Aktienmärkte nochmal unterstützen würde. Wann dann die amerikanische Zentralbank folgt, das werden wir dann sehen, vermutlich mit ein bisschen Abstand, vielleicht im September, vielleicht aber auch schon im Juli. Da gab es ja zuletzt ein bisschen Volatilität mit dabei. Wir werden das sehen und ich werde das insbesondere relativ schnell direkt nach meinem Urlaub sehen. Ich bin nämlich jetzt erstmal 2 Wochen im Pfingsturlaub.
Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und die neueste Fußballerweisheit muss wohl etwas sperrig so lauten. Große Sportturniere und Turniersiege mögen bei Konsumoptimismus und internationalem Status eines Landes für ein Plus sorgen, gesamtwirtschaftlich und auch aus Anlegersicht neigen solche Events aber eher dazu, allenfalls kurzfristig zu wirken, was jedoch zumindest nicht schadet, wenn es darum geht, den nächsten Aufschwung zu unterfüttern. An dieser Stelle erstmal der Schlusspfiff im HVB Marktbriefing. Vielen Dank an Andreas Rees und Philipp Gistakis, dem wir hier einen schönen Urlaub wünschen. Wir hören uns, wie schon gesagt, wieder am 17. Juni, wenn die nächste Podcast-Ausgabe bereitsteht. An markt-briefing@unicredit.de richten Sie bitte wie immer Fragen und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis bald.